Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Gazakrieg, der auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober folgte, spaltet nicht nur bei uns die Gesellschaft. Weltweit ist es seitdem zum schlimmsten Ausbruch von Antisemitismus seit dem Zweiten Weltkrieg gekommen, wie es im Jahresbericht der Universität von Tel Aviv und der Antidiffamierungsliga aus den USA zu Antisemitismus heißt. Alleine in den USA gab es 2023 einen Anstieg von über 140% gegenüber dem Vorjahr. Am lautesten sind die Proteste an den US-amerikanischen Universitäten. Es sind Proteste für mehr Solidarität mit den Palästinensern in Gaza, denen Kritiker aber vorwerfen, sie verherrlichten die Terrororganisation Hamas und sie seien antisemitisch. Woher kommt die aktuelle Israelfeindlichkeit und der Antisemitismus in den Vereinigten Staaten? Darüber konnte ich mit Stefan Bierling sprechen. Er ist Leiter der Professur für internationale Politik und transatlantische Beziehungen an der Universität Regensburg. Es gab in den letzten Jahren eine Reihe von schweren antisemitischen Attentaten und Übergriffen in den USA. Das schlimmste war 2018 in Pittsburgh, wo in einer Synagoge 11 jüdische Menschen erschossen wurden. Gibt es einen gesellschaftlich verbreiteten Antisemitismus, der auch für die Situation an den Universitäten derzeit verantwortlich ist?
Nein, das würde ich nicht sagen. Gesellschaftlich tief verankert ist der Antisemitismus eigentlich nicht in den USA. Im Gegenteil, die USA waren eigentlich das gelobte Land für die Juden. Seit den 1880er Jahren, als viele Juden vor den großen Pogromen im zaristischen Russland geflohen sind, war die USA im Grunde das Zielland. Dort sind sie natürlich auch nicht immer sofort als Bürger mit vollen Rechten akzeptiert worden. Da gab es Diskriminierung. Aber zumindest seit den 1960er, 70er Jahren waren die Juden auf keinem Platz dieser Erde, in keiner Nation dieser Erde außerhalb von Israel, so sicher, so akzeptiert, so erfolgreich wie in den USA.
Das erklärt wahrscheinlich auch, warum in den USA mindestens so viele Jüdinnen und Juden leben wie in Israel selbst, wenn nicht sogar mehr.
Ja, das ist die größte Diaspora. Etwa 7,5 Millionen Juden leben in den USA. Das ist unbedeutend weniger als in Israel selbst. Natürlich auch, weil dort die Aufstiegschancen, die Integration, die Möglichkeiten, einfach als Jude sein Leben zu führen, unbehelligt von irgendwelchen Angriffen, wie wir es in Europa auch immer wieder erlebt haben, das war ein Kennzeichen der USA die längste Zeit.
Wie erklären Sie sich denn dann diesen Anstieg gegenüber 2022, wir reden jetzt über das Jahr 2023, von über 140%, wenn es um antisemitische Übergriffe geht?
Nun, wir haben einen ganz kleinen Teil natürlich auf der äußersten Rechten. Wir müssen uns immer wieder erinnern, der Ku Klux Klan, diese rassistische Vereinigung, hatte ja damals nicht nur Schwarze und Katholiken, sondern auch Juden als Ziel, diese als unamerikanisch verunglimpften, verfolgten, diskriminierten. Das gab es durchaus auch in Harvard, war es bis in die 50er Jahre nicht so leicht, als Jude einen Studienplatz zu kriegen. Also es gibt alte Traditionen. Aber wir erleben heute, glaube ich, ein völlig neues Phänomen. Wir erleben Linken und auch durch neue Einwanderer und religiöse Gruppen in den USA getragenen Antisemitismus. Wir haben doch in den letzten Jahren größere Einwanderungswellen von arabischstämmigen Menschen in die USA gehabt. Die sind zwar oft christlich, aber identifizieren sich sehr stark mit der palästinensischen Seite. Und es gibt eben doch eine wachsende muslimische Gemeinde, die in den USA sehr heterogen ist. Das sind primär Schwarze, die aus alten Traditionen sozusagen sich zum Islam bekennen und die sich hier verbinden mit im Grunde radikalen linken Kräften. Und die gibt es halt vor allem wie bei uns an den Universitäten und unter Studenten.
Also ist die Situation in den USA, so wie sie an den Universitäten gerade ist, vergleichbar mit der in Deutschland?
Nein, es ist schon radikaler noch, was wir in den USA sehen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass gerade die Elite-Universitäten, an denen spielt sich's ja ab, Cornell und Columbia und so weiter, über viele Jahrzehnte
UCLA in Kalifornien,
USC in Los Angeles, dass die doch gerade in den Humanities, in den Sozial- und Geisteswissenschaften sehr stark ideologisierte Professoren berufen haben. Da ist also, hat sich ein bestimmtes linkes, antizionistisches, wie sie sich gern nennen, Biotop angesiedelt, die im Grunde mehr in der politischen Aktivität Aktivität und im Aktivismus ihre Bestimmung sahen als in der Wissenschaft und Lehre. Und die kommen jetzt natürlich nach oben, verbünden sich zum Teil mit den Studenten, die eben auch im Grunde von der Historie des Nahostkonflikts völlig unbeleckt sind, aber jetzt leicht Gut und Böse unterscheiden wollen. Und da gibt es solche Woken-Ideologien wie den Postkolonialismus, was durchaus mal als interessante Idee gestartet ist, will die Welt heute nur noch in Unterdrücker und Unterdrückte einteilen. Und da ist Israel kurioserweise auf der Seite der Unterdrücker. Das Volk, das wahrscheinlich am meisten diskriminiert, verfolgt, ermordet worden ist in der Geschichte der Menschheit, wird jetzt auf einmal in die andere Seite eingeordnet, einfach weil es unter den politischen Stereotypen der radikalen Linken so schön passt. Und dann haben sie die Wokeness-Bewegung. Die Wokeness-Bewegung, die im Grunde sagt, wir müssen nicht mehr das Individuum anschauen, sondern Gruppenrechte und Gruppenidentitäten feststellen. Und es gibt Gruppen, die verfolgt worden sind. Und auf einmal sind die Juden die Gruppe der Unterdrücker und die Palästinenser die Gruppe der Unterdrückten. Und wenn man sich die Welt so leicht zusammenschmiedet, und das hat eben marxistische Ursprünge, wo eben auch zwischen Gut und Böse, Proletariat und Kapitalisten unterschieden wird, dann kommt man genau in diese Situation, wo wir jetzt ist, dass man mit platten, im Grunde anti-intellektuellen Forderungen an Universitäten auf einmal hausieren kann.
In Deutschland ist doch häufiger zu hören, dass der Antisemitismus von links sehr im Fokus steht und im Prinzip diese Aufmerksamkeit verdeckt, dass der Antisemitismus von rechts am Ende größer ist. Wie ist das in den USA? Es gibt die White Supremacy-Bewegung oder Ideologie, muss man richtigerweise sagen, die auch antisemitisch ist.
Ja, ich hatte ja schon angesprochen, der Ku Klux Klan war lange Zeit der wichtigste Träger dieses Antisemitismus. Es gibt in den Milizen und auf der äußersten Rechten durchaus starken Antisemitismus in den USA. Die ganzen Verschwörungstheorien, die in den USA jetzt auch immer wieder aufgelaufen sind, Impfkampagnen und so weiter, da wurden ja auch ganz starke antisemitische Stereotype propagiert. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber ich würde sagen, was wir im Moment auf den Campus in der USA sehen, ist eindeutig aus dieser linken, aber, und eine Sache immer noch nicht angesprochen, aus der islamisch-islamistischen Richtung kommenden Bewegung. In Antisemitismus treffen sich die extremen Linken, die extremen Rechten und die Islamisten, und das sehen wir in den USA sehr stark, wobei die Universitäten wirklich auch sehr stark in eine bestimmte Richtung gedrängt wurden über die letzten Jahre. Ein Aspekt, der uns Deutschen gar nicht so präsent ist, ist, dass an vielen dieser Elite-Universitäten arabische Staaten als Großspender auftreten, die Milliarden und Milliarden an Spenden an Harvard, an Cornell, an andere Universitäten geben. Vorneweg natürlich Katar, die auch versuchen, das Europäische Parlament zu kaufen und sich über Sport sozusagen auf die gute Seite der Weltpolitik bringen wollen. Aber die kaufen sich auch in amerikanische Universitäten ein und die wollen dann natürlich auch über bestimmte Forschungszentren, in Anführungszeichen mal, auch ihre ideologischen Vorgaben mitbringen. Da haben große Teile arabische Studenten an diesen Universitäten und die sind jetzt Mitträger dieses antisemitischen Aufwallens, was wir dort sehen.
Jetzt finden in einem halben Jahr Präsidentschaftswahlen in den USA statt. Wie würden Sie sozusagen die Sprengkraft dieser Diskussion um Antisemitismus, um die Proteste an den Universitäten im Zusammenhang mit den Wahlen sehen?
Das ist in der Tat ein enormes Problem für Joe Biden, weil die Demokraten ja traditionell die Partei der Minderheiten sind. Das heißt, etwa 2/3 bis 3/4 der jüdischen Amerikaner wählen die Demokraten, aber auch die muslimischen und schwarzen und arabischstämmigen Amerikaner wählen weit überproportional die Demokraten. Das heißt, Biden muss jetzt versuchen, unterschiedliche Interessen dieser Gruppen zu befrieden. Er muss lavieren. Das sieht man ja nicht nur in der Politik im Nahen Osten, sondern auch in der Innenpolitik, um seine Koalition irgendwie zusammenzuhalten. Und was die Sache dann noch viel schwieriger macht, arabischstämmige und muslimische Amerikaner sind vor allem in Michigan sehr stark. Und Michigan ist der entscheidende Swing State, also dieser umkämpfte Staat, den Biden unter allen Umständen gewinnen will und muss, wenn er wieder ins Weiße Haus einziehen will. Das heißt, dass für ihn wird eine sehr heiße Wahlkampfkiste, wenn man es mal so salopp formulieren darf, zumal die Republikaner es über alle Maßen nutzen, um einen Keil in die Demokratische Partei zu treiben. Die Republikaner sind hundertprozentig hinter Israel. Das hat auch damit zu tun, dass die wichtigste Wählerklientel der Republikaner, die Evangelikalen, die überzeugtesten Zionisten sind, Unterstützer Israels sind, und die sehen jetzt wirklich eine Öffnung, die Gruppen nicht unbedingt in die eigene Richtung zu bewegen. Wegen dieser antimuslimischen Ausfälle ist Trump jetzt nicht wirklich wählbar für einen arabischstämmigen oder muslimischen Amerikaner, aber zumindest sie von beiden wegzubringen. Und das ist sozusagen ihre große Chance im Moment, den Wahlkampf in ihre Richtung zu lenken.
Das Repräsentantenhaus hat vor wenigen Tagen ein Antisemitismusgesetz verabschiedet, beziehungsweise ein Gesetz, das sich auf eine Antisemitismusdefinition nach den Vorgaben der IRA, also der Internationalen Allianz zum Holocaust-Gedenken, festlegt. Dieser Definition folgt ja auch der Bundestag. Ist das hilfreich in dieser Situation?
Ich glaube nicht wirklich. Erstens, das ist ein politisches Spiel. Das Repräsentantenhaus ist von den Republikanern dominiert und die versuchen natürlich jetzt Punkte gegenüber den Demokraten zu machen. Es haben auch Demokraten mitgestimmt, weil sie aus der Sache nicht wirklich rauskommen. Auch die Demokratische Partei ist ja mehrheitlich pro Israel, muss aber gleichzeitig diese jungen islamischen und arabischstämmigen Wähler irgendwie bei der Stange halten. In Amerika ist es etwas anders als bei uns, weil die Redefreiheit dort noch ein viel größeres Gut ist als bei uns. Wir haben ja durchaus Aussagen, die im Zusammenhang mit dem Holocaust, dafür steht ja Herr Höcke im Moment auch vor Gericht, nicht getätigt werden bei uns aufgrund unserer Geschichte. Amerika hat das eigentlich nie akzeptiert. Da konnten sie die links- und rechtsradikalsten Sprüche, wie auch immer sie wollten, in die Öffentlichkeit posaunen, aber sie waren immer gedeckt von diesem Zusatzartikel 1 der amerikanischen Verfassung, Freedom of Speech. Insofern geht man da ein bisschen ab und das bricht etwas mit amerikanischer Tradition. Ich würde sagen, das muss sozusagen auf dem Schlachtfeld der politischen Auseinandersetzung und nicht der gesetzlichen Auseinandersetzung geregelt werden. Das ist, wo es hingehört und nicht unbedingt in Gesetze und Recht gegossen.
Mit dem Politikwissenschaftler Stefan Bierling habe ich über Antisemitismusvorfälle an amerikanischen Universitäten gesprochen.